My Way. Der Podcast für und über Familienunternehmen.
Heute machen wir eine Achterbahnfahrt, um zu spüren, wie fühlt es sich an, neben Dornröschen zu wohnen, ein fast 250 Jahre altes Familienunternehmen in die Zukunft zu führen und 6 Millionen Menschen zum Kreischen zu bringen. My Way, der Podcast für und über Familienunternehmen von The Pioneer. Was Sie immer schon über Familienunternehmen wissen wollten, aber nicht zu fragen wagten, Miriam Meckel und ich waren es auch auf dem großen MyWay-Gipfel am 10. und 11. September in Berlin. Und jetzt spreche ich hier im Europapark Rust mit Roland Mack, Maschinenbauer, Familienmensch und Vorzeigeunternehmer. In aller Ruhe. Und jetzt geht's los. Lieber Herr Mack, da freuen wir uns aber sehr, dass wir heute eine Runde mit Ihnen durch Ihr Leben fahren dürfen.
Ja.
Eine Achterbahnfahrt durch Ihr eigenes Leben. Da sind eindrucksvolle Zahlen. Ihr Familienunternehmen wird 250 Jahre alt. Der Europapark 50 Jahre und Roland Mack 75 Jahre. Nehmen Sie uns doch mal mit zum Tag der Eröffnung. Helmut Schmidt war noch Bundeskanzler. Ein paar können sich vielleicht noch dran erinnern. Sie waren 24 Jahre jung, sag ich auch nicht, Herr Mack. Wir schreiben den 12. Juli 1975. Wie war das?
Erstmal habe ich mich darüber geärgert und das tun wir uns heute noch, wenn es regnet. Da hat es aber richtig fest geregnet und alles stand unter Wasser, weil der Park von der Infrastruktur noch lange nicht das war, was er heute ist. Man hat Gummistiefel gebraucht. Wir waren alle ganz stolz, dass am ersten Sonntag rund 4000 Gäste kamen. Wir wussten gar nicht, wohin mit dem Geld. Französisches Geld, Schweizer Geld. Es lag bunt verstreut im Büro und die ganze Familie hat versucht, das ein bisschen zu ordnen, zu organisieren, dass man das dann auch auf die Bank bringen konnte. Und dann hat mein Vater das in den Koffer eingepackt, in den Kofferraum gelegt und ist dann nach Waldkirch gefahren, da wo er gelebt hat, 30 Kilometer weg von hier. Und hat es natürlich ganz stolz auf der Volksbank abgegeben, hat die Augen der Bankbeamten angeschaut, weil die wollten uns ja alle kein Geld geben. Und dann kommt der Franz Mack irgendwann um die Ecke mit einem vollgefüllten Aktenkoffer von Banknoten. Also das sind schon schöne Erinnerungen.
Wie viel war das ungefähr? Haben Sie noch ein Gefühl?
Ja, ich würde sagen, das waren so damals 100.000 D-Mark.
So, jetzt sind wir ein bisschen weiter. Das Jahr 2024. Wie viel Umsatz machen Sie? Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Wie viele Gäste erwarten Sie?
Ja, mittlerweile machen wir mehrere 100 Millionen Umsatz und haben über 5.000 Angestellte. Es ist mittlerweile wirklich ein großes Unternehmen geworden. Wir sind heute zwar noch ein Familienunternehmen, aber von der Struktur haben wir schon einen konzernähnlichen Aufbau.
Gibt es noch eine Attraktion, die seit dem Tag der Eröffnung in Betrieb ist? Also außer Ihnen jetzt?
Haben Sie aber gut aufgepasst. Ja klar, das ist ja das, was uns auch auszeichnet, dass wir von Anfang an auf Qualität gesetzt haben. Und nur Murksen tun wir nicht. Und das zahlt natürlich bis heute ein, dass das ein oder andere immer noch da ist. Ich denke dabei an die Monza-Piste. Ich denke dabei an die Märchenbahn in der Märchenallee. Das ist die Oldtimerbahn, die Bootsbahn. Die Eisenbahn ist noch da. Natürlich überarbeitet, mittlerweile elektrifiziert und auf den neuesten Stand gebracht. Das ist ganz klar, das ist nicht mehr so, wie es damals war. Aber die Anlagen selbst sind noch im Haus.
Maxische Qualität trifft auch auf Ihre Frau zu, habe ich gelesen. Die war am Tag der Eröffnung auch schon dabei. Ihre Frau Marianne saß im Kassenhäuschen.
Meine Frau hat einen Traumberuf, ist dann 5 Jahre für die Lufthansa geflogen, hat die ganze Welt kennengelernt. Aber als es dann hier an den Start ging, hat sie von einer Sekunde auf die andere den Traumberuf an den Nagel gehängt.
Aufbaujahre sind anstrengend, das ahnen wir alle. Wie lange hat es gedauert, bis Sie erst einmal Urlaub gemacht haben?
Ich glaube, es hat, wenn ich so zurückerinnere, 7, 8 Jahre gebraucht, bis wir zum allerersten Mal weggefahren sind. Aber da habe ich wirklich so einen Durchhänger gehabt, was mein Vater überhaupt nicht verstehen konnte. Das war natürlich eine unglaublich fordernde Zeit.
Was ist eigentlich für die Aufbauzeit die wichtigste Eigenschaft?
Das Allerwichtigste ist, dass man gesund bleibt, weil die Strapazen, die man da erleiden muss und die man in Kauf nehmen muss, angefangen von der Arbeitszeit, unter 18 Stunden ging es da nie und dann 7 Tage Woche, Samstag, Sonntag. Wichtig ist, glaube ich, auch, dass man bodenständig bleibt. Das ist am Anfang nicht so wichtig. Da waren wir geerdet, weil es war kein Grund, da abzuheben.
Heute braucht jedes Unternehmen eine Vision. Hatten Sie damals auch eine Vorstellung, was das mal werden soll?
Wir hatten eine Vision, dass wir schon in der Lage sein sollten, 1 Million Besucher zu erreichen. Das war schon der Anspruch, mit dem wir gestartet sind. Und ich glaube, in der 3. oder in der 4. Saison haben wir bereits die Millionengrenze überschritten. Und ich weiß noch, die staunenden Augen des Regierungspräsidenten und vieler, die uns keinen Pfifferling gegeben haben, als sie die Baustelle gesehen haben. Das war immerhin damals 25 Millionen Mark, war viel Geld in den Anfang der 80er Jahre. Das hat sie schon zum Staunen gebracht, was hier alles im Europapark entstehen soll.
Gibt's was, was man unterschätzt, wenn man ein eigenes Unternehmen anfängt, wo man sagt,
Ja, ich glaube, man muss bereit sein, auf sehr viel Unvorhergesehenes einzugehen, Probleme aus dem Weg zu räumen. Ich glaube, es werden immer wieder in einem Unternehmen, vor allem am Anfang, natürlich viele Dinge entstehen, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Und wenn mich heute jemand fragt, was würden Sie anders machen, dann sage ich ab und zu mal so ganz beiläufig, ich würde gar nicht anfangen, wenn ich gewusst hätte, was da alles auf mich zukommt. Dass wir mal das größte Hotelresort betreiben müssen in Deutschland, dass wir zum größten Gastronomen an einer Stelle werden in Deutschland. Das sind ja alles keine Kernkompetenzen eines Maschinenbauingenieurs. Und deswegen musste man sich doch tief einlesen, Gespräche führen, sich kompetent machen, denn sie können keine Gastronomie betreiben, wenn sie davon nichts verstehen.
Gab es so Situationen in den 50 Jahren, wo das Unternehmen in Gefahr war?
Ja, wir haben eine Zeit erlebt im Aufbau des Unternehmens. Da hatten wir Fahrverbot am Sonntag. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können. Das war die Ölkrise.
Ja, Ölkrise.
Das hat uns natürlich schon ein bisschen durchgeschüttelt, dass man sagt, wenn sowas passiert, der Park ist auf und am Sonntag kommen keine Gäste. Dass das mal überhaupt noch mal zurückkommen kann mit der Pandemie. An sowas haben wir überhaupt nicht gedacht. Aber auch da hat sich die Philosophie der Familie eingezahlt, nicht völlig abhängig von Banken zu sein, sondern Reserven zu bilden für Unvorhergesehenes. Und das hat uns gerade in der Pandemie, wenn ich an die Anträge denke, wie lange es gedauert hat, bis überhaupt mal ein Euro geflossen ist. Ich weiß gar nicht, die Telefonleitungen sind heiß gelaufen. Ich habe, glaube ich, jeden Tag zig Videokonferenzen gemacht, habe versucht, an Geld zu kommen. Das war mehr als schwierig, obwohl wir ja den Umsatz von 100 auf 0 gefahren haben und kein Gast mehr im Park war. Die Situation, dass man über 3000 Mitarbeiter freisetzen muss von heute auf morgen, das hat mir schon sehr zu denken gegeben. Aber da war ich natürlich Gott froh, dass das Unternehmen gesund gewirtschaftet hat und mal diese ersten schwierigen Monate auch wirtschaftlich überstanden hat. Und das in einer Phase, als wir gerade den zweiten Park gebaut haben, rund 250 Millionen investiert hatten. Und da war mal gerade 3 Monate im Betrieb und dann war er schon wieder zu.
Aber als Unternehmer, dann hängt ja wirklich viel an Ihnen, weil alle auch auf Sie gucken. Also wie behält man dann die Kraft und die Energie in so einem monströsen Krisenszenario?
Man braucht einen gesunden Körper, dann, um all die Widerstände psychologisch, aber auch vom Krafteinsatz, von wenig Schlaf, von hohem Engagement abzufedern. Mein Vater war auch ein absoluter Brocken. Bei dem gab es keine Grippe, keine Krankheit und gar nichts. Insofern sind da auch ganz gute Gene da, die letztlich wichtig sind in so einer Phase. Ich habe das schon, ich glaube, das weiß jeder für sich. Wenn er eben einfach krank wird, sich nicht gut fühlt, ist er auch nicht in der Lage, Höchstleistung zu bringen. Wir haben es jetzt gerade wieder bei der Olympiade gesehen, bei unserer deutschen Weitspringerin, die noch unter Corona litt, dass sie eben ihre Höchstleistung nicht abrufen konnte und darüber sehr traurig war.
Ich habe auch voller Freude gelesen, Sie wohnen direkt neben Dornröschen. Das ist bestimmt auch nicht so schlimm. Mitten im Park. Warum ist das aus Ihrer Sicht wichtig?
Wenn du möchtest, dass deine Kinder ins Unternehmen gehen, dann müssen sie das mit der Muttermilch aufnehmen und müssen im Park leben. Denn wenn wir irgendwo 5 Kilometer weg wären, unter Ärzten, Anwälten, weit ab vom Schuss, werden die Kinder nicht so spielerisch zum Unternehmen hinzugefügt. Ganz abgesehen davon bringt es uns natürlich auch Vorteile, wenn ich an das Verhältnis zur Gemeinde denke, dass wir Bürger dieses Ortes sind, wo wir letztlich ja doch so dicht im Ort verankert sind, ist das auch ein sehr schönes Signal.
Also ich kann mir vorstellen, die Kindergeburtstage waren früher auch der Knaller, ne? Heiß beliebt in der Klasse, dass man eingeladen wird. Also das Dörfchen Rust, Sie bringen über 6 Millionen Menschen im Jahr nach Rust. Und jetzt habe ich gedacht, wie findet Rust Herrn Mack eigentlich? Ist das der größte Ruhestörer oder bekommt er ein Denkmal?
An dem Verhältnis muss man ständig arbeiten, aber wir haben ein wunderschönes Dorf, das mehrfach ausgezeichnet wurde. Die Menschen hübschen ihre Häuser auf und es ist wirklich eine tolle Atmosphäre im Dorf entstanden. Nicht nur, weil sie wirtschaftlich davon profitieren, sondern weil sie auch stolz sind, Teil dieser Aufmerksamkeit zu werden. Wir sind mittlerweile ein Luftkurort geworden. Die Gemeinde hatte früher, als wir angefangen haben, einen Haushalt von 130.000 Mark. Und heute hat die Gemeinde 25 Millionen Euro Haushalt. Da kann auch ein Bürgermeister und Gemeinderat gestalten, Kindergärten bauen, schöne Straßen bauen, eine Festhalle bauen, tolle Sportplätze einrichten. Wir sind ein Teil der gesamten Struktur hier und alles andere wäre auch verkehrt.
Also das klingt nach Denkmal verdient, finde ich.
Ja, ich bin Ehrenbürger, wenn Sie das fragen. Mittlerweile Ehrenbürger, das ist ja letztlich auch eine Auszeichnung, die Sie nur einstimmig erzielen können in der Gemeinde. Ich glaube, das ist ein Signal schlechthin.
Also Sie sind auch Maschinenbauer, nicht nur Ehrenbürger. Und die Maschinen, die Sie bauen, die sind mal groß und die sind auch teuer. Und die haben eine Aufgabe, nämlich Menschen zum Kreischen, zum Staunen, zum Lachen zu bringen.
Ja, ich glaube, das ist uns auch ein Stück weit in die Wiege gelegt worden, weil wir natürlich mit den Zirkussen groß geworden sind. Der alte Krone kam mit dem Leoparden zu meinem Großvater zum Frühstücken. Ich als kleiner Junge immer zwischendrin gehört, was gut ist, was schlecht ist, was gut läuft, was auf den Volksfesten ankommt. Und das hilft mir natürlich auch heute bei den Entscheidungen im Europapark extrem. Denn wir müssen eigentlich das Produkt vom Kunden her denken.
Die Kirmes, finde ich, ist interessant. Wir lächeln ja heute oft darüber. Das ist so das fahrende Volk. Aber Sie haben große Sympathien.
Also der Berufsstand wird hinreichend unterschätzt. Was die Schausteller zum Teil leisten, da macht sich der normale Bürger überhaupt keine Vorstellungen. Angefangen, dass man mitten in der Nacht Anlagen abbauen muss, sie verladen muss, sie über hunderte von Kilometern über die deutsche Autobahn oder mit der Bahn transportieren muss und schon am nächsten Wochenende wieder aufgestellt sein muss für das nächste Volksfest. Es braucht einen unheimlichen Zusammenhalt in der Familie. Die Frau sitzt grundsätzlich mit an der Kasse und arbeitet im Unternehmen mit, bekocht die Mitarbeiter. Wenn ich sehe, was das für fähige Leute sind, technisch, betriebswirtschaftlich, innovativ, risikobereit, körperlicher Einsatz bis zum Umfallen. Ich kann nur den größten Respekt vor diesem Berufsstand haben.
Was bereitet Roland Mack Herzklopfen?
Ein Blick auf die Wetterkarte, wenngleich wir auch ein bisschen unabhängiger geworden sind vom Wetter durch die vielen Indoor-Angebote und Hotels. Aber das Wetterthema ist schon etwas, was mir Herzklopfen bereiten kann, wenn ich so eine schwarze Gewitterwolke sehe im Internet und die bewegt sich Richtung Europapark. Wir haben einmal Lothar erlebt, den Sturm, Gott sei Dank in der Phase, wo der Park zu war, mit dem großen Baumbestand. Wir haben ja 7000 Bäume bei uns im Gelände. Da habe ich schon Herzklopfen, wenn solche Stürme auf uns zuziehen.
Was war eigentlich so die schwierigste Entscheidung des beruflichen Lebens, wenn Sie sagen Herzklopfen, da ringt man mit sich?
Ich habe ja Maschinenbau studiert, um letztlich in der Fertigung in die Fußstapfen meines Vaters zu treten, in dieses jahrhundertalte Unternehmen und dann irgendwann mal zu erkennen, habe dort auch 10 Jahre Verantwortung als Geschäftsführer gehabt, aber dann durch Wachstum hier bei uns im Europapark konnte ich beide Positionen nicht mehr gleichmäßig gut ausfüllen. Habe mich dann für einen Fremdgeschäftsführer dort entschieden und mich zentral in den etwas noch dynamischer wachsenden Unternehmensteil zurückbegeben. Das war eine harte Entscheidung.
Also Opa hat aus Holz noch Pferde fürs Karussell geschnitzt.
Richtig, steht bei mir im Wohnzimmer.
Und das ist ja auch eine sehnsuchtsvolle, ein bisschen das nostalgische Welt. Aber was ist so verloren gegangen?
Das Ganze ist schon etwas unpersönlicher geworden, aber ich versuche schon, die Herzenswärme im Unternehmen drin zu lassen. Deswegen ist mir ganz wichtig, dass wir auch präsent sind, die ganze Familie präsent ist. Das gibt dem Kunden auch ein gutes Gefühl. Wir befördern ja immerhin Kinder und Menschen und keine Sandsäcke. Und ich glaube, wenn Sie wissen, wer hinter dem Unternehmen steht und auch den persönlich kennen und antatschen und Fragen stellen können, hat das Unternehmen ein Gesicht. Das ist schon was anderes wie bei einem Konzern, wo heute der CEO X und morgen der CEO Y auftaucht. Die Identifikation der Familie und der Werte werden natürlich in unserem Unternehmen ganz anders gelebt wie in einem Konzern.
Die meisten Familienunternehmen, die ich kenne, weil Sie das gerade ansprechen, Herr Mack, die heißen so wie die Unternehmerfamilie. Sie haben das Europapark Rust genannt, wobei Mack auch ein schöner Name ist. Habe ich mich gefragt, hat Herr Mack nicht mal bereut, dass er es nicht Europapark Mack genannt hat?
Mein Sohn hat ein Praktikum bei Hubert Borda gemacht. Hubert hat dem Michael schon infiziert, dass wir eigentlich einen falschen Namen haben, so wie Sie sagen. Aber Europa war natürlich so charmant. Und Michael hat jetzt das Thema Mack reingezogen, mit Mack One einen Oberbegriff geschaffen, und viele Firmen, die zuarbeiten, ob das die Medien sind, ob die Filmproduktionen sind, ob das Animationen sind, ob das architektonische Dinge sind, das sind die Firmen darunter, sind alle mit Mack gebrandet. Und Mack Rides weltweit unterwegs, ist ja sowieso immer noch mit diesem Namen unterwegs.
So, das ist nämlich auch ein spannendes Thema, weil es so groß und so divers und doch so unterschiedlich auch geworden ist. Wie halten Sie den Laden eigentlich zusammen?
Wir haben uns mit meinem Bruder entschieden, vor einigen Jahren eine Familienverfassung einzuziehen. Mein Vater hat gesagt, das ist ein Riesenblödsinn, das machen wir so, wie ich das will. Und das war nun mal die Zeit. Und ich habe da auch ein bisschen was abgekriegt, muss ich zugeben. Ich meine, Widerspruch in der Familie war nicht so sehr gewünscht, aber an der Uni lernen sie natürlich sowas, mit Argumenten dagegen zu halten. Wir haben die Ehefrauen, die Ehepartner der Kinder auch mit dazu genommen. Jeder konnte mal sagen, wo der Schuh drückt. Gab auch Tränen in dem Prozess, war ein schwieriger Prozess. Aber ganz am Ende haben wir die Verfassung unterschrieben. Und jetzt haben wir einen Leitfaden, nach dem wir uns ausrichten können, wo wir auch mal ganz emotionslos zitieren können, was uns nicht gefällt. Schau Seite 8, Zeile 17, das hast du unterschrieben. Da kommt man ohne Stress und ohne Problem letztlich zu ganz vernünftigen Entscheidungen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Wichtig ist auch unser Grundsatz, der ganz vorne in der Verfassung steht. Ist ein Mack nicht da, ist ein anderer da. Also das Unternehmen ohne einen Mack gibt es eigentlich an keinem Tag im Jahr.
Schöner Satz. Mussten sich die Kinder qualifizieren?
Wir haben ganz klar geregelt, dass entgegen den Gewohnheiten in unserer Politik, dass man da Minister werden kann, ohne dass man eine Berufsausbildung hat und über Milliarden,
das behindert er,
und über Milliarden entscheidet. Da ist es im kleinen Familienunternehmen so, dass man spätestens mit 28 eine fertige Berufsausbildung haben muss und dass man einen Beruf erlernt haben muss, der dem Unternehmen zuträglich ist, der gebraucht wird. Mit einem Abschluss, wir haben nicht reingeschrieben, es muss eine 1 sein, aber es muss ein erfolgreicher Abschluss sein. Das ist die absolute Einstiegsbedingung, um hier Gesellschafter zu werden und im Familienunternehmen tätig zu sein.
Die Innovationskraft, wo kommt die her? Entdecken Sie die selber? Was muss man tun?
Ich glaube, für Innovation ist ganz wichtig, dass man zum einen eine fundierte Grundausbildung hat, zum anderen in der Praxis aktiv war, neben der Theorie. Und den Mitarbeiter anhört und ihm über die Schulter schaut. Aber dass man dann auch ein Gen hat, was man letztlich vererbt bekommt. Das ist die Neugierde. Mein Vater hat immer gesagt, es gibt auch das Unternehmergen. Mittlerweile, nach so einer langen Zeit, muss ich sagen, er hat recht. Mittlerweile habe ich so viele Profile angeschaut und gesehen. Und ich kann heute auf Anhieb sagen, das ist ein Unternehmer oder das ist keiner. Oder der wird ein Unternehmer oder wird es nie.
Also, Sie haben eine ganz besondere Attraktion auf dem Gelände, die ich nicht erwartet hätte, Herr Mack. Eine voll funktionsfähige Kirche. Ihre Kinder haben da drin geheiratet. Also, das ist auch eine Attraktion. Wird die auch gebucht oder welche Aufgabe hat die?
Erstmal fangen wir viel früher an. Meine Kinder sind in den Kirchen getauft worden. Meine Enkelkinder sind getauft worden in der Kirche.
Ureinwohner.
Richtig. Ja. Mein Sohn sagt ja immer, wir sind die Aparicis vom Europapark. Auf die Idee bin ich auch noch nicht gekommen, aber Sie sehen, da kommen immer neue Einflüsse aus neuen Generationen. Kirche ist etwas, was uns natürlich der Baron auch vorgegeben hat. Die Böcklins haben ja hier über 500 Jahre gelebt in dem Schloss und in dem Anwesen und hatten eine kleine Kapelle auf dem Grundstück, in der dann eben auch die Kinder getauft wurden. Dann haben wir irgendwann das Hotel und den norwegischen Themenbereich gebaut. Und Norwegen ohne Stabkirche geht gar nicht. Ein Klosterhotel ohne Kapelle geht auch nicht. Und irgendwann wurde der Erzbischof auf uns aufmerksam und hat gesagt, wenn ihr schon die Kirche so schön pflegt, dann möchte die Kirche auch dabei sein und hat uns Diakone zur Verfügung gestellt. Dann kam der Wettbewerb, dass dann die Protestanten auch aufgelaufen sind. Der Bischof gesagt hat, wenn die Katholiken da sind, dann wollen wir auch dabei sein. Jetzt haben wir zwei Priester an Bord. Es sind zwar nur Laienpriester, aber immerhin, die können taufen, die können Hochzeiten organisieren. Und das ist mittlerweile auch ein Geschäftsmodell. An das haben wir am Anfang gar nicht gedacht, sondern es ist ein Stück weit durch unseren christlichen Glauben, aber eben auch durch die Themenbereiche entstanden. Und heute hat es sogar einen wirtschaftlichen Hintergrund.
Also Herr Mack, christlicher Glauben, doch mal ein tolles Stichwort. Hat Ihr Unternehmen auch eine Seele?
Aber wirklich, wenn kein Unternehmen Seele hat, dann hat es der Europapark. Die Seele letztlich ist eigentlich die Familie, weil wenn ich mich zurückerinnere an meinen Großvater, der morgens an die Wand geklopft hat und mich um 6 zu meinem Leidwesen geweckt hat. Wir sind Wand an Wand geschlafen. Ich mit meinem Großvater dann das Znüni, das Frühstück eingenommen habe und er mir aus der Geschichte erzählt hat. Der andere Großvater, der Vater meiner Mutter, hat mir über seine Erlebnisse im Ersten Weltkrieg berichtet, hat auch immer wieder den Glauben in den Mittelpunkt gestellt. Und das Unternehmen hat allein schon auch wegen der christlichen Werte eine ganz tiefe Seele. Und ich glaube, das spüren die Gäste auch.
Glaube ich auch. Letzte Runde, der letzte Looping sozusagen, Lektion eines Lebens, tauchen wir da noch einmal ein, Herr Mack. Schwieriges Thema. Also Hochgeschwindigkeitsbusiness sind Sie, Achterbahn, da hält man sich fest, so gut man kann. Jetzt reden wir über Loslassen. Wie geht das? Wie geht das überhaupt? Und wann kam der Gedanke so zum ersten Mal?
Mir war schon immer klar, dass man sich zum einen zurückziehen muss, um letztlich aus der nächsten Generation Unternehmer zu schaffen. Auch da sind es wieder die tollen Erinnerungen. Mein Vater hat mir mit 23 Jahren, als ich von der Uni wegkam, mich zum Gesellschafter der Europapark-Unternehmung gemacht. Aber der Hintergedanke war, dass er mir sehr früh das Unternehmergefühl implantieren wollte. Und als ich dann gesagt habe, also meine Studienkollegen verdienen alle viel mehr als ich, da hat er gesagt, die sind aber nicht beteiligt am Unternehmen. Das ist der Unterschied. Da habe ich schon mal verstanden, wie eine Unternehmung funktioniert. Dass es wichtig ist, dass man den jungen Leuten Raum geben muss, dass man sich zurücknimmt. Was aber im Familienunternehmen nicht heißen muss, dass man nur in andere Rollenspiele kommt. Ich glaube, die Kinder sind schon froh, wenn man auf Erfahrung zurückgreifen kann. Ich erinnere mich, mein Vater ist fast 90 Jahre geworden. Wenn ich schwierige Probleme hatte, sie kriegen von keinem anderen Menschen auf der Welt eine ehrliche Antwort wie von ihrem Vater. Mhm. Und wenn der Vater irgendwo gezögert hat und gesagt, denk nochmal drüber nach, ganz am Ende hat er immer gesagt, denk drüber nach, ich muss es nicht mehr selbst bezahlen, du musst bezahlen, dann hat man schon einmal drüber nachgedacht. Und meistens ist was Besseres rausgekommen. Also da auf die alten Generationen zu hören, ist gut, aber auch Platz zu machen für junge Leute, für ihren Freiraum. Sie sind natürlich mittlerweile auch Männer. Meine Jungen sind mittlerweile 40 Jahre, über 40 Jahre. Die Tochter ist ein bisschen jünger. Wenn man auf dem Gelände wohnt und einen Fehler sieht, greift man natürlich gern ein. Aber wir haben da schon ganz gut gelernt voneinander. Ich halte mich da in vielen Dingen zurück und überlasse es den Söhnen und gebe ihnen schon das Gefühl, dass sie es bezahlen müssen ab jetzt und nicht mehr ich.
Was ist eigentlich so die meist unterschätzte Gefahr im Geschäftsleben?
Ja, Dinge, die man nicht selbst beeinflussen kann. Sei es ein autofreier Sonntag, oder eine Pandemie, was wir jetzt lernen mussten. Oder letztlich, was wir ja ganz mit Sorge verfolgen, Kriege, die wir uns so nicht mehr vorstellen wollten, noch vor einigen Jahren. Das macht mir schon Sorge. Eine weitere Sorge ist, wo ich sehr oft drüber diskutiere, dass man Trends verpasst. Viele Unternehmen sind in einer sehr guten Phase, wirtschaftlich guten Phase, bequem geworden und haben es einfach weiterlaufen lassen. Ein Schulkamerad von mir, die haben mechanische Uhren gebaut, hatten 1500 Mitarbeiter, größte Arbeitgeber in meiner Heimat, haben verschlafen, den elektronischen Wecker zu bauen, waren innerhalb von 5 Jahren mausetot und weg vom Markt. Und deshalb habe ich mir gerade in der Pandemie auch große Sorgen gemacht, ob das Geschäftsmodell Europapark danach noch existiert. Und musste Gott sei Dank feststellen, dass mit zunehmender Freizeit, mit zunehmender Reisebereitschaft das Thema Freizeitpark, wenn wir weiterhin innovativ bleiben, sicherlich eine ganz sichere Bank ist. Aber wir müssen vorsichtig sein. Deswegen bin ich dankbar, dass gerade Michael sich um solche neuen Themen annimmt, um digitale Themen, um Film und das, was unbedingt zum Park passt, nach vorne treibt, damit wir auch morgen der moderne und attraktive Freizeitpark bleiben. Was mir momentan Sorge macht, ist die Mitarbeitersituation. Wir stellen augenblicklich Investitionen zurück, weil wir Sorge haben, ob wir die notwendigen Mitarbeiter dafür finden. Das war etwas, Herr Heide, was ich über 20, 30 Jahre habe ich nicht eine Sekunde dran gedacht. Wenn wir im April gestartet sind, da war die Bude voll mit Mitarbeitern. Und heute suchen wir die Mitarbeiter in Asien, in Afrika und in Kirgisistan, in Usbekistan. Aber was damit zusammenkommt, tolle junge Leute sprechen gut Deutsch. Was da, dazu kommt, ist eben, dass wir für die Wohnraum bauen müssen. Wir sind mittlerweile ein Immobilienunternehmen geworden, bauen Tausende von Wohneinheiten, damit wir überhaupt sicherstellen können, dass wir morgen die Arbeitskräfte haben, die der Park benötigt.
Also 50 Jahre Europapark, ging das schnell vorbei oder war das eine lange Zeit?
Unglaublich. Das ist, ich kann Ihnen überhaupt nicht sagen, wo die Jahre geblieben sind. Das ist unglaublich. Also ich merke natürlich auch in meiner Branche, es gibt keinen CEO mehr in keinem Park, den ich noch sehe. Ja. Alle schon im Ruhestand, alle weg. Ich bin da so ein Dinosaurier in der Branche geworden, das glaubt man gar nicht. Und wenn man Spaß hat an dem, was man tut, ist die Zeit eigentlich fürchterlich, dass sie so schnell rüber vorbeigeht.
Also jetzt ein Ratschlag für all die neugierigen Hörerinnen und Hörer, die Roland-Mack-Erfolgsformel.
Ein Freund von mir hat ein letztes Interview mit meinem Vater geführt, einige Tage vor seinem Tod. Und dann hat er gefragt, die letzte Frage, was würden Sie Ihren Enkeln mit auf den Weg geben? Und dann hat er gesagt, sparsam sein und bodenständig bleiben. Und dranbleiben. Schöner kann man es eigentlich nicht sagen.
Also, das schreiben wir uns auf. Hört alle gut zu. Und dann setzt er es um. Also, lieber Herr Mack, das war sie, die Achterbahnfahrt durch Ihr Leben mit Höhen und Tiefen und Kurven und Loopings. Wie geht's Ihnen jetzt?
Ja, die Achterbahn haben ja leider zwei Elemente. Da geht's mal runter. Aber das Schöne ja. dabei ist, wenn sie gut funktioniert, geht's auch wieder rauf. Und das ist eigentlich das, was wir im Leben hinter uns hatten. Bei uns ging es meistens bergauf, aber es ging auch schon mal runter. Und da helfen mir die Worte meines Vaters und meinem Großvater, bodenständig bleiben, dranbleiben und nach vorne schauen. Und dann ist es nicht so schlecht, dass es nicht wieder für etwas gut war.
Also lieber Herr Mack, wie schön, dass Sie uns mitgenommen haben auf diese Fahrt für das wunderbare Gespräch über Lebensleistung und Herzrasen. Vielen Dank.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Das war unsere Folge Lebensleistung und Herzrasen mit Roland Mack vom Europapark Rust. My Way, der Podcast für und über Familienunternehmen. Vielen Dank fürs Zuhören.